Das wird ja auch jetzt einfacher mit Kryptowährungen in den letzten Jahren. Also die Geldübergabe bei einer Erpressung ist einfacher geworden. Und dementsprechend ist die ganze Branche im Aufwind, wenn man es mal so sagen will.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Unser heutiges Thema ist Cyberkriminalität. Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Digitalisierung beschleunigt, sondern damit einhergehend auch weitere Tatgelegenheiten für Cyberkriminelle geschaffen. Die Anzahl erfasster Cyberstraftaten ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, in 2020 um fast 8%. Daher suche ich heute nach Tipps, wie sich Unternehmen vor Cyberattacken schützen können. Das tue ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit meinem heutigen Gast, Dr. Christoph Endes, auch bekannt als Dr. Security. Mit ihm spreche ich unter anderem darüber, welche Arten von Cyberattacken es gibt und welche Rolle Security-Schulungen im Kampf gegen die Internetkriminalität spielen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Du bist nicht nur Geschäftsführer von Sequire Technology in Saarbrücken, sondern auch Dr. Security in der gleichnamigen Webserie. Vielleicht mal ganz kurz als Trailer für alle, die Serie noch nicht gesehen haben. Worum genau geht's in der Serie?
Ja, also eigentlich ist genau umgekehrt. Ich war erst Dr. Security in der Webserie. Das war 2014 im Rahmen des Hochschulwettbewerbs des BMBF. Da ging es darum, Wissenschaftskommunikation zu machen. Und ein paar Bekannte von mir hatten die Idee, Cybersecurity als Soap oder als Webserie zu kommunizieren. Und das heißt, es geht um einen Professor und seine Mitarbeiter, die innerhalb der Serie Berührung mit dem Thema Cybersecurity sowohl beruflich als auch privat haben. Und dadurch kann man dann nebenher ein paar Konzepte kommunizieren. Und das war so erfolgreich tatsächlich, dass wir den ersten Preis beim Bundeshochschulwettbewerb bekommen haben. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war auch nicht zur Preisverleihung. Ja, danke. Und was mich aber mehr beeindruckt hat, ist, dass ich Steve Wozniak, den Apple-Gründer, dazu überreden konnte, einen Gastauftritt in der Serie zu haben. Und das hat mich dann von dem Thema Cybersecurity so beeindruckt.
Hast du ihm einfach eine Mail geschrieben?
Ja, ich habe dem eine Mail geschrieben. Also ich hatte über einen ehemaligen Kollegen eine E-Mail-Adresse, wo man ihn tatsächlich erreicht. Also nicht nur den Manager, sondern ihn direkt. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Und das hat mich dann so beeindruckt und begeistert auch von dem Thema Cybersecurity, dass ich gesagt habe, okay, ich will das jetzt auch im richtigen Leben machen und habe dann meinen Job gekündigt. Ich habe zu der Zeit im IT-Service-Management gearbeitet und habe gesagt, nee, ich mache jetzt Cybersecurity. Ist eigentlich nicht mein Feld. Ich komme ursprünglich aus der KI-Forschung, habe da auch promoviert, aber das Thema fand ich jetzt doch sehr spannend.
Lustig, wo kann man die Serie denn schauen? Für alle, die jetzt neugierig geworden sind.
drsecurity.de, also drsecurity.de oder einfach suchen bei Vimeo oder YouTube Dr. Security, ein Mann wie eine Firewall. Genau.
Die Serie hat auch drei Teile. Ist damit Schluss oder wie geht's mit Dr. Security weiter, wenn du jetzt so zur Person geworden bist?
Naja, also ich hatte natürlich in den letzten Jahren immer mal wieder Ansätze und Ideen gehabt, das zu machen, damit weiterzumachen. Also ich denke, es ist ein sinnvolles Format. Die Serie ist auch noch nicht auserzählt. Also da gibt es nach wie vor viele, viele Themen, über die man sprechen kann. Es liegen auch schon ein paar Drehbücher in der Schublade. Das Problem ist, wie bei allen sinnvollen Projekten einfach oder Projekten mit Herzblut, es mangelt meistens an zwei Faktoren, nämlich Zeit und Geld. Und wenn sich das irgendwann mal ergibt, dass ich zu viel Zeit habe und das Budget einer Serie zu machen, dann bin ich da auch gern wieder dabei und mache weiter.
Ja, vielleicht bis es mit der Serie weitergeht zu deinem Job bei Sequire. Ihr bietet das Komplettpaket Cybersicherheit an, hast du im Vorgespräch zu mir gesagt. Was ist denn in dem Paket alles enthalten?
Genau, wir sehen das Ganze holistisch. Das heißt, wir wollen dem Kunden nicht punktuell an einem Punkt helfen, sondern schon sagen, okay, wir sind jetzt dein Partner an der Seite, wenn du Probleme oder Bedarf im Bereich Cybersecurity hast. Das ist zum einen, dass wir individuelle Kundenprojekte machen. Das heißt, wir entwickeln gerade für einen großen PC-Hersteller eine Security Suite, um seine Geräte sicherer zu machen. Wir machen aber auch Beratung, Konzeption und Workshops, weil oftmals ist es auch so, dass Firmen, die Bedarf haben oder klein und mittelständische Unternehmen Bedarf haben im Bereich Cybersicherheit, aber eigentlich gar nicht so genau wissen, was sie wollen. Das heißt, da muss man erstmal rausfinden, was brauchen die denn, was ist denn da jetzt sinnvoll. Und wenn man das mal rausgefunden hat, haben wir dann als dritten Punkt Schulung und E-Learnings. Das ist ja auch die Sache, wo wir unsere Schnittmenge gefunden haben. Und als vierten Punkt, was natürlich auch ganz wichtig ist in dem Bereich, ist, dass wir tatsächlich Sicherheitsüberprüfungen machen, also Penetrationstests. Wir greifen eine Infrastruktur an und gucken, wie weit wir kommen, damit wir dem Auftraggeber sagen können, okay, an der Stelle musst du jetzt noch nacharbeiten.
Ja. Wie lange machst du das jetzt schon?
Also in dieser Firma jetzt seit 3 Monaten. Die Firma ist relativ neu. Genau, war vorher halt in verschiedenen anderen Firmen unterwegs.
Okay. Und schließlich, also das werden jetzt die Podcast-Hörer nicht sehen, aber ich sehe es gerade, weil wir gerade uns über Video unterhalten. Du hast auch ein T-Shirt an mit dem Saar-Hackathon drauf. Den hast du nämlich mitgegründet. Was genau ist denn der Saar-Hackathon und mit welchem Ziel hast du ihn ins Leben gerufen?
Der Hackathon ist eine Wochenendveranstaltung, bei dem sich Leute treffen und innerhalb von einem Wochenende dann irgendwas machen. Die Idee kam uns beim Startup-Weekend hier in Saarbrücken, wo ich den Kim Petziner, den Geschäftsführer der Dialogica, getroffen habe. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass das eigentlich jetzt ein bisschen schade ist, dass so ein Startup-Weekend, wo es halt um Firmengründung geht, dann doch stark den Fokus hat, dass die Leute plötzlich einen Businessplan schreiben und ihre Ideen als PowerPoint-Präsentation machen. Und das fand ich halt für so ein Wochenendprojekt in der Freizeit halt furchtbar langweilig. Da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich, das sind Leute, die können programmieren, die können tolle Sachen machen und die schreiben jetzt irgendwelche Dokumente. Das will ich eigentlich nicht. Also ich würde jetzt lieber sowas machen, wo die Leute sich zusammensetzen und tatsächlich was machen. Mhm. Ja, und dann kamen wir auf die Idee, wir machen das, haben einen gemeinnützigen Verein gegründet und der hat natürlich 2 Ziele. Zum einen, dass die Leute sich zusammensetzen, was machen und Spaß haben, dass wir die Vernetzung fördern. Und natürlich auch, dass wir irgendwas Sinnvolles machen. Also es ist bei uns immer die Zielsetzung, dass die Leute was bauen, was nachher auch allgemein verwendet werden kann.
Was war denn da das bisher beeindruckendste Ergebnis?
Für mich persönlich war es beeindruckendste, dass wir mal die IT-Abteilung der Sea-Watch eingeladen haben und denen geholfen haben, für ihr Flugzeug Überwachungssoftware zu schreiben. Das heißt, die können jetzt mit unserer Hilfe ein klein wenig besser das Mittelmeer überwachen und sehen, wenn da Menschen ertrinken. Und das ist natürlich für einen Softwareentwickler, finde ich das total schön. So nah kommen wir an das Thema Leben retten im täglichen Arbeitsleben nicht ran. Und es ist irgendwie schön zu sehen, dass man trotzdem halt irgendwie einen Beitrag leisten kann, der sinnvoll für die Gesellschaft ist.
Ja, wer nimmt denn da typischerweise dran teil? Sind das vor allem Studenten?
Das ist eine sehr, sehr bunte Mischung. Also wir hatten tatsächlich eine sehr schöne Mischung bei den letzten Hackathons. Da sitzen Studenten, da sitzen Entwickler, da sitzen aber auch Geschäftsführer von irgendwelchen Firmen. Also es ist so ein Treffen auf Augenhöhe, wo alle Leute einfach nur an dem Thema arbeiten und jetzt nicht irgendwie irgendwelche Hierarchien im Kopf haben. Und es ist auch so, dass es nicht nur Entwickler sind, es sind auch Designer, werden immer gebraucht. Also es ist auch fachlich eine Vielfalt da und das auch gewollt, ja.
Ja, jetzt sind wir über den Begriff Hacken zum Hackathon, aber weg von dem Kernthema kurz. Deswegen nochmal, bist du persönlich schon mal Opfer eines Hackangriffs, also einer Cyberattacke geworden?
Ja, so in der Tat ja, habe ich gerade erst festgestellt, dass bei dem Hack von Facebook im April, Mai diesen Jahres, als da Daten abgeflossen sind, dass ich da tatsächlich auch betroffen bin und dass da meine Telefonnummer auch irgendwo aufgetaucht ist, die bei Facebook hinterlegt ist. Also die wurde da geleakt. Ich finde sowas immer sehr frustrierend, weil in Schulung und so weiter erzählen wir immer gern den Leuten, dass sie sich sichere Passwörter suchen müssen, dass sie auf die Passwörter aufpassen und so weiter. Und letztendlich ist das frustrierend. Es nutzt eigentlich relativ wenig, wenn dann nachher die Konzerne, mit denen man in Kontakt ist oder die sozialen Netzwerke gehackt werden und da die Daten abfließen. Das ist egal, wie sicher mein Passwort war, wenn Facebook das verliert, dann ist es weg, ja. Also das ist ein bisschen schade.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht jetzt den Einstieg in das Thema Cybercrime. Du hast jetzt auch schon Passwörter und die Konzerne angesprochen. Aber erstmal zunächst, was ist Cybercrime? Also wo liegt der Tatort? Wer ist der Verbrecher? Und wer ist das Opfer?
Okay, also Cybercrime, oder im Deutschen haben wir ja den Begriff Cyberkriminalität oder Computerkriminalität, ist ein sehr weites Feld. Also offizielle Definition oder die allgemein verwendete Definition besagt halt, dass da jede Straftat drunter fällt, die mithilfe von Informations- und Telekommunikationsmitteln verübt wird. Das ist natürlich eine sehr, sehr allgemeine Definition. Das heißt, da fällt auch Telefonbetrug drunter, also der Enkeltrick oder so weiter. Das ist natürlich nicht das, worum es uns geht. Deshalb unterscheidet man so Cybercrime im engeren Sinne, dass halt Dinge passieren, die wirklich auf der digitalen Infrastruktur beruhen und ohne sie nicht möglich wären. Im Gegensatz zu Betrugsverbrechen, oder Erpressungen, die man auch anders hätte machen können, aber wo Computer oder Telefonanlagen und so weiter benutzt werden.
Okay, also der Tatort ist sozusagen in der digitalen Infrastruktur. Der Verbrecher ist der Hacker dann?
Der Verbrecher ist der Hacker und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Das können natürlich Betrüger, Verbrecher und so weiter sein. Das kann natürlich bei Wirtschaftsspionage Leute sein, die im Auftrag vor der Konkurrenz arbeiten. Das kann aber auch einfach irgendein gelangweilter Schüler oder Student oder Studentin sein, die dann jetzt irgendwie mal ausprobieren wollten, wie sicher ist denn das Internet. Also es ist gar nicht immer so eine böse Absicht dahinter oder vielleicht schon eine böse Absicht, aber jetzt nicht unbedingt immer kriminell, sondern manchmal eher so ein sportliches Austesten von Grenzen, was natürlich auch illegal ist, aber halt nicht immer mit dem Fokus auf Betrug und Geld verdienen.
Was sind denn aktuell die häufigsten Cybercrime-Arten?
Naja, gut, das sind die Klassiker, da hat sich nicht so viel geändert. Das ist also Schadsoftware, Spam und Phishing ist nach wie vor seit 20 Jahren groß dabei. Das scheint auch irgendwie zu funktionieren. Auch wenn man sich manchmal fragt, wer fällt denn auf diese Mails noch rein, aber es gibt anscheinend noch genügend Menschen, bei denen das passiert, sonst hätte sich der Markt da ja vielleicht schon abgeschafft. Ransomware ist natürlich nach wie vor groß im Geschäft. Das wird ja auch jetzt einfacher mit Kryptowährungen in den letzten Jahren. Also die Geldübergabe bei einer Erpressung ist einfacher geworden. Dementsprechend ist die ganze Branche im Aufwind, wenn man es mal so sagen will. Und was natürlich auch nach wie vor passiert, ist DDoS, also Distributed Denial of Service, dass man halt warum auch immer Webseiten von Unternehmen oder Services von Unternehmen so dermaßen bedrängt oder unter Stress setzt, dass sie nicht mehr funktionieren. Das kann entweder Rache sein, wenn jetzt irgendeine Firma was gemacht hat, was einem nicht gefällt. Das kann auch Teil einer Erpressung sein. Da gibt es unterschiedliche Dinge.
Also das Opfer, das können dann einmal Privatpersonen sein, aber auch Unternehmen.
Genau. Das ist auch das große Missverständnis teilweise, dass viele kleinere Unternehmen oder Privatpersonen denken, mich betrifft das ja nicht.
Ja.
Und da muss man auch immer unterscheiden, diese zwei Arten von Hackern. Also die einen, die sehr zielgerichtet vorgehen, weil sie irgendein Ziel vor Augen haben. Und die anderen, die einfach nur mal ausprobieren wollen, wie weit sie kommen. Das ist also wie bei Einbrechern. Der eine hat sich speziell irgendwie eine Villa jetzt ins Auge gefasst und versucht da haargenau da die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Und der andere läuft einfach mal durch die Straße und guckt mal, wo steht denn hier eine Tür auf oder wo ist es denn einfach reinzukommen. Das heißt also, die Auswahl der Betroffenen ist nicht unbedingt immer bewusst getroffen.
Kann man sagen, dass es Branchen gibt, die besonders betroffen sind oder Schwachstellen in Unternehmen, die besonders gerne angegriffen werden, wenn ein Unternehmen das hat, diese Schwachstelle?
Was halt sehr, sehr beliebt ist, ist halt die Schwachstelle Mensch, dass man halt, wenn man an technischen Hürden scheitert, versucht, Informationen von Mitarbeitern herauszubekommen. Das funktioniert nach wie vor erschreckend gut. Also auch so Dinge wie USB-Dropping, also ich verliere in Anführungszeichen einen USB-Stick auf dem Parkplatz einer Firma und da steht dann vielleicht noch ein Zettel drauf oder eine Etikett-Gehaltsliste oder sowas. Und dann gibt es immer den einen oder anderen neugierigen Menschen, der dann sagt, okay, ich stecke den jetzt mal in den Rechner ein und guck mal, was da drauf ist und hat dann seinen Rechner im Firmennetzwerk infiziert. Das ist natürlich schlecht und genau, und es ist schade, dass dieser Trick nach wie vor gut funktioniert. Ansonsten ja, Leichtgläubigkeit von Menschen wird gern ausgenutzt, aber natürlich ist es auch so, dass es sehr elementar ist, dass die Firmen ihre Software, ihre Hardware up-to-date halten und Vorsichtsmaßnahmen treffen. Also man sollte natürlich auch nicht komplett ungeschützt irgendwo rumstehen und darauf hoffen, dass keiner vorbeikommt. Ja.
Hast du noch ein aktuelles Beispiel von einem Cyberangriff, der dir jetzt gerade einfällt, der in letzter Zeit populär war und dass du das vielleicht praktisch so erläutern kannst?
Ich hatte gestern tatsächlich einen Anruf gehabt, das war jetzt eine kleinere Sache, dass in einem kleinen Unternehmen weniger als 10 Personen, mit denen wir schon Kontakt hatten, aber mit denen wir noch nicht zusammengearbeitet haben, da hat dann ein Mitarbeiter eine E-Mail geöffnet, die dann auf eine Phishing-Seite umgeleitet hat, auch noch Schadsoftware angehangen war und die haben uns dann angerufen und haben gesagt, schaut euch das mal an, was da passiert ist. Und da konnten wir dann aber tatsächlich diese Schadsoftware in einer gesicherten Umgebung aufmachen, analysieren und feststellen, okay, die macht wirklich nichts anderes als auf eine Seite umleiten und wenn da keine Daten eingegeben wurden, ist da auch nichts passiert. Das heißt, dass die sich relativ schnell klären. Das ist halt, ja, es war eher so ein kleinerer Fall im Alltag. Ansonsten aktuell in der Presse ist ja die Angriffe auf die Wahlinfrastruktur. Business Insider hat heute gemeldet, dass auf Wahlbehörden Angriffe stattfinden, jetzt kurz vor der Bundestagswahl. Müssen wir vielleicht dazu sagen, dass wir aufzeichnen, dass die Wahl noch nicht rum ist. Ja. Genau, und das ist natürlich auch immer so eine Sache. Also die Hacker passen sich natürlich auch gerne aktuellen Gegebenheiten an und insbesondere in Krisensituationen oder in irgendwelchen Stresssituationen haben die natürlich Aufwind. Das hat man dann letztes Jahr auch mit der Corona-Pandemie ja gemerkt, dass da die Situation auch massiv ausgenutzt wurde.
Ja. Also bei dem ersten kleineren Beispiel, das du genannt hattest mit der Phishing-Mail, da ging es dann praktisch darum, Daten zu sammeln von dem Unternehmen. Genau. Und bei der Wahlmanipulation, da geht es jetzt einfach darum, eine Partei dann nach vorne zu bringen.
Vermutlich, es kann auch einfach nur Sabotage sein, um das Vertrauen in die Wahl zu beschädigen. Also da kann man sich verschiedene Motivationen vorstellen, glaube ich.
Was tut man denn, wenn man Opfer eines Cyberangriffs wurde? Meldet man das dann der Polizei oder wer ist zuständig?
Das kommt jetzt drauf an. Also wenn man zur kritischen Infrastruktur gehört, dann muss man natürlich beim BSI eine Selbstanzeige machen, da gibt es eine Meldepflicht. Ansonsten
was heißt das, wenn man zur kritischen Infrastruktur gehört?
Also was weiß ich jetzt, Flughäfen und so weiter, okay. Also alles was, da gibt es eine Festlegung, wer dazugehört und dann wissen die natürlich auch, dass man innerhalb von 24 Stunden melden muss, wenn irgendein Vorfall war.
Okay.
Ansonsten hat die Ich glaube, das ist sogar in der DSGVO, dass man melden muss, wenn man Daten von Kunden verliert. Da gibt es eine Auskunftspflicht gegenüber den Kunden. Und dann gibt es seit 2016 auf europäischer Ebene das EIDAS, also elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste. Da ist dann auch geregelt, wie und wann kommuniziert werden muss, wenn es einen Vorfall gab.
Okay. Und wie groß sind dann die Chancen, dass der Täter gefasst wurde, wenn man das jetzt in dieser Zeit meldet und sich an diese Regeln hält?
Ich glaube, das ist relativ unabhängig davon, ob und wie schnell man das jetzt meldet. Also die Chancen, dass ein Täter gefasst wird, ist leider nach wie vor gering. Also das ist weniger als jeder dritte Fall laut BKA, laut aktuellen Aussagen vom BKA. Und genau. Das ist schade, aber das ist natürlich auch ein Grund, warum wir jetzt, sagen wir mal, Forensik und so jetzt in unserem Portfolio nicht haben, weil das einfach ein schwieriges Thema und nicht sehr aussichtsreich, leider, muss man sagen.
Wie groß ist denn in der Regel der Schaden?
Letztes Jahr hatten wir laut Bitkom einen Schaden von über 200 Milliarden Euro.
In Deutschland?
In Deutschland. Das sind Ja, das ist doppelt so viel wie noch 3 Jahre vorher. Also das steigt auch massiv an. Und die Aussage, die ich gefunden habe, war, dass fast 90% der Unternehmen betroffen sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wie an der Stelle betroffen sein definiert ist. Also heißt das, es kam mal eine Phishing-Mail an oder heißt das, es wurde irgendwie ein größerer Schaden verursacht? Das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich keine differenziertere Aussage zu gesehen jetzt in aktueller Zeit.
Der Gesamtschaden ist ja wirklich gigantisch. Was kann man denn als Unternehmen tun? Also wie kann man sie schützen? Welche IT-Sicherheitsstandards helfen vor Hackerangriffen? Kannst du vielleicht so die drei wichtigsten Dinge für Unternehmen nennen?
Gut, also ich würde erstmal in drei Phasen unterscheiden. Also das ist ja immer so Prävention. Was macht man während dem Angriff und was macht man anschließend? Also präventiv kann man natürlich immer sagen, wir machen regelmäßige Tests der eigenen Infrastruktur. Also wir beauftragen einen Pentest und gucken mal, ob jemand da mit vertretbarem Aufwand reinkommt. Wir empfehlen dann normalerweise so 5 Personentage und wenn dann unsere Leute nicht reinkommen, dann ist es zumindest mal nicht so ganz einfach reinzukommen. Das heißt natürlich nicht, wenn sich jetzt das 100-köpfige Hacker-Team ein halbes Jahr Zeit nimmt, dass man da nicht doch reinkommt. Das ist halt immer so eine Abwägung. Dann natürlich ist es wichtig, Backups zu haben regelmäßig und die auch so vom restlichen Netz getrennt zu haben, dass die auch nicht infiziert werden können. Das heißt, bei Ransomware ist ja meist das Problem, dass man damit erpresst wird, dass die eigenen Daten weg sind. Wenn ich an der Stelle natürlich weiß, ich habe ein Backup, das ist gerade mal 10 Stunden alt oder sowas, das kann ich wieder einspielen, dann interessiert mich die Lösegeldforderung von dem Erpresser natürlich nicht, weil ich habe ja meine Daten, ich habe ja nichts verloren. Der Erpresser hat nichts gegen mich in der Hand. Genau, und dann ist natürlich ganz wichtig, dass die Systeme alle möglichst up-to-date gehalten werden und natürlich, worauf wir hier in dem Podcast natürlich hinaus wollen, geschulte Mitarbeiter sind natürlich auch immer wichtig.
Ja, das ist jetzt präventativ und dann hast du gesagt,
Genau.
während dem Angriff, also auf die Mitarbeiter wollte ich später auf jeden Fall nochmal zurückkommen, aber
Ja, also während dem Angriff muss man halt gucken, dass man auf Anomalien achtet, also dass man wirklich aktiv darauf achtet, ob einem irgendwas Auffälliges auffällt. Also sei das jetzt irgendwelche verdächtigen E-Mails, irgendwelche verdächtigen Aktivitäten, was auch immer. Man sollte vor allen Dingen transparent kommunizieren, auch mit den Mitarbeitern, dass die auch so ein bisschen mit drauf achten, was gerade passiert, dass man eventuell noch Schaden vermeiden kann, genau. Und natürlich Schaden eingrenzen ist auch eine ganz wichtige Sache. Also möglichst, wenn man betroffene Systeme identifiziert hat, die dann möglichst auch vom Rest isolieren. Gegebenenfalls runterfahren, da muss man aber einmal abwägen, das kann gegebenenfalls auch eine Vernichtung von Beweismitteln sein, wenn man einen Server während einem Angriff runterfährt.
Okay. Und dann hattest du
Und
noch
genau.
danach gesagt, nach dem
Genau,
Angriff.
danach ist halt, je nachdem, welche Infrastruktur man hat, die Selbstanzeige. Und ja, natürlich reparieren, aufräumen und im Prinzip das machen, was man eigentlich als Prävention vorher hätte machen sollen.
Ja, okay. Jetzt vielleicht noch, du hattest eben auch schon mal gesagt, die Corona-Pandemie wurde ja auch ausgenutzt. Also würdest du sagen, die Risiken steigen, wenn viele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten?
Das ist sehr unterschiedlich. Also bei größeren Konzernen oder größeren Firmen ist das nicht ganz so schlimm. Die haben meist eine große und hoffentlich auch gute IT-Abteilung, die in so einem Fall auch entsprechende Maßnahmen begleiten kann. Das Problem sind da eher so die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die entweder eine kleine oder gar keine IT-Abteilung haben. Und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wie fit sind die Mitarbeiter. Also vor 30, 35 Jahren war es ja so, dass wenn Mitarbeiter einer Firma einen Rechner auf dem Tisch stehen hatte, dann war das irgendein Techniker oder irgendjemand mit technischem Hintergrund. Und mittlerweile hat der Computer oder auch Smartphone sich ja so als Arbeitsmittel durchgesetzt, dass jetzt auch weniger technisch versierte Menschen das als Arbeitsmittel nutzen, was ja auch schön und legitim ist. Also ich kann ja auch Fernseh schauen, ohne zu wissen, wie der Fernseher funktioniert. Das ist alles in Ordnung. Aber die Situation, dass jetzt ganz viele Menschen, die normalerweise im Berufsalltag bei Problemen gerne mal auf ihren Admin zurückgreifen, zu Hause sitzen und den nicht greifbar haben, ist natürlich schon suboptimal. Und ja, dann kommt es auch noch auf die Ausstattung an. Also versuchen Mitarbeiter dann von privaten PCs vielleicht noch zu arbeiten zu Hause. Das ist natürlich auch wieder ein Problem. Gibt es eine entsprechende Infrastruktur für eine gesicherte Verbindung in der Firma, also ein VPN oder sowas? Das sind alles so Sachen, da muss sich halt jemand drum kümmern und das passiert halt nicht immer im Homeoffice.
Wie merke ich denn, wenn ich jetzt als Mitarbeiter im Homeoffice sitze und eben nicht in der IT-Abteilung arbeite, dass jetzt mein PC gehackt wurde oder dass da gerade irgendwas passiert?
Ja, also die schlechte Nachricht ist, wenn der Hacker gut ist, merkt man das gar nicht. Ansonsten gibt es natürlich offensichtliche Dinge, also spätestens wenn der Hacker sich meldet und sagt, ich habe die Festplatte verschlüsselt und will Lösegeld, ist natürlich klar, man wurde gehackt. Ja. Aber es gibt natürlich tatsächlich auch Vorfälle, die jetzt nicht so ohne weiteres erkennbar sind, auch von Experten nicht erkennbar sind. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema.
Genau. Also als Mitarbeiter am ehesten präventiv spielt da die größte Rolle jetzt sozusagen.
Also zu Hause würde ich sagen, so die drei Haupteinfallstore oder die drei Hauptprobleme sind da tatsächlich, also Browser schützen ist schon mal ganz, ganz wichtig. Browser ist so ein Haupteinfallstor. Wenn der nicht sinnvoll abgesichert ist, wird es schwierig. Dann, wenn man zu Hause arbeitet, hat man meistens auch ein WLAN, das irgendwie nicht immer optimal geschützt ist, wo vielleicht noch das Default-Passwort drauf ist oder so und so weiter, also wo ein Hacker quasi sich vor die Haustür stellen kann und reinkommt. Das ist natürlich auch ganz schlecht. Und genau, ansonsten gilt auch da das Thema Backup, also Daten regelmäßig sichern und
auf
sicher verwahren.
Auf einer externen Festplatz oder in der Cloud, beides möglich.
Ja, also auch, ich würde doch tatsächlich Offline-Backups machen. Also wenn irgendwie Daten auf dem Stick irgendwo in der Gegend rumliegen, ist das super, weil da kommt auch kein Ransomware dran. Also je offliner, desto besser, sozusagen. Und ansonsten ist natürlich so ein gesundes Maß an Paranoia generell sinnvoll. Also ich muss immer vorsichtig sein. Auch gerade bei Ransomware, da ist es ja wirklich sehr, sehr einfach, das zu vermeiden eigentlich theoretisch. In der Praxis natürlich im Berufsalltag, wenn es schnell gehen muss, dann klickt man auch mal etwas hektischer am Computer rum und denkt zwischendurch vielleicht nicht so viel über Sicherheitsrisiken nach. Aber also zum Beispiel Emotet, die Ransomware, die sehr lange in den Medien war, die ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass der Betroffene mitarbeitet. Das heißt, ich bekomme eine E-Mail von irgendjemand, wo ich nicht ganz sicher bin, ob diese E-Mail legitim ist. Ich habe einen Anhang an der E-Mail, den ich aktiv runterladen muss. Ich öffne diesen Anhang in Office und werde dann nochmal gefragt, sollen jetzt aktive Elemente, soll Code ausgeführt werden? Dann muss ich nochmal explizit auf Ja klicken. Also da gibt es ganz viele Punkte, wo man genau diesen Vorfall eigentlich vermeiden könnte. Und ja, da hilft es einfach auch, bisschen zu vorsichtig zu sein, vielleicht auch manchmal. Und wenn man nicht sicher ist, gibt es auch einfache Tricks. Ich kann zum Beispiel Office-Dokumente auch statt in Microsoft Office in LibreOffice öffnen. Und da funktionieren diese ganzen Makros nicht. Also wenn da Schadsoftware drin ist, kann die gar nicht ausgeführt werden. Ja. Und dann sieht man ja zum Beispiel, ob das Dokument irgendwas ist, was wirklich legitim was mit meiner Arbeit zu tun hat oder nicht.
Ja, Browser schützen wahrscheinlich einfach mit einem guten Virenschutzprogramm und WLAN schützen mit einem sinnvollen Passwort.
Also sinnvolles Passwort und sinnvolle Verschlüsselung, also aktueller Standard WPA2. Und beim Browser gibt es halt immer noch die Möglichkeit mit verschiedenen Plugins, zum Beispiel No-Code-Plugin, dass aktive Elemente nicht oder nur eingeschränkt ausgeführt werden können. Ja.
Dann hast du jetzt auch gesagt, es geht darum, so gesunder Menschenverstand. Wie würdest du sagen, wie gut sind denn die Mitarbeiter bereit für das Thema IT-Sicherheit sensibilisiert?
Oh, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also da kann man nicht pauschal was drüber sagen, aber es ist auf jeden Fall natürlich so, dass da Luft nach oben ist, sonst wären viele Angriffe halt nicht erfolgreich. Aber da jetzt generell zu sagen, Mitarbeiter sind alle schlecht oder alle gut vorbereitet, das kann man so nicht sagen.
Ist man als Mitarbeiter haftbar, wenn man durch das persönliche Verschulden Firmendaten in die falschen Hände gelangen?
Okay, das ist jetzt natürlich ein juristisches Thema, das ist nicht mein Thema. Es gibt natürlich Haftung, wenn man fahrlässig oder absichtlich Schaden zufügt. Mhm. Und natürlich gibt es eine Haftung bei, ich glaube, Vertragsverletzung heißt das dann, wenn also im Arbeitsvertrag geregelt ist, was man mit dem Firmenlaptop machen darf. Oh, man macht dann was anderes damit oder nutzt den anders als vom Arbeitgeber vorgesehen. Gibt es da natürlich im gewissen Rahmen eine Haftung. Aber wie gesagt, das ist ein juristisches Thema, da bin ich jetzt nicht tief drin, da kann ich jetzt nichts Genaues dazu sagen. Umgekehrt gilt natürlich dasselbe, aber wohl auch für den Arbeitgeber. Also der muss natürlich auch entsprechende Maßnahmen, Vorkehrungen treffen.
Kann man Mitarbeiter sonst noch für das Thema sensibilisieren als außervertraglich?
Naja, da sind wir ja wieder bei unserem Kernthema hier. Also es geht natürlich auch um Schulungen. Bei Schulungen finde ich es immer wichtig, also zum einen Interesse wecken. Also das Thema Cybersicherheit und Hacken ist ja im Prinzip ein sehr spannendes Thema. Da ist es auch gar nicht so schwierig, die Leute da neugierig drauf zu machen. Und da hilft es meines Erachtens auch, dass man mal konkrete Beispiele zeigt, also auch mal eine konkrete Vorführung macht, wie sieht denn jetzt so ein Makrovirus in Word aus? Oder ich nutze bei Vorträgen gerne Lockpicks. Das heißt, ich zeige hier, dieses Vorhängeschloss hing 12 Jahre an meinem Keller und es ist nie geöffnet worden oder ist nie beschädigt worden, obwohl 2-mal ein Einbrecher da war. Ich dachte, es wäre sicher. Und dann zeige ich halt, wie man das mit entsprechendem Werkzeug innerhalb von ein paar Sekunden ohne Schlüssel aufkriegt. Und dann ist natürlich so ein Aha-Moment, okay, wenn man weiß, wie ein Sicherheitsmechanismus funktioniert, kann man ihn umgehen. Das ist natürlich auch immer ganz spannend, deshalb also praktische Vorführungen finde ich da ganz gut, Interesse wecken. Und was mir immer ganz wichtig ist, deshalb machen wir auch diese Workshops, man muss natürlich rausfinden, wer hat denn jetzt Bedarf an welchen Schulungen. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich habe jetzt hier 20 Schulungsthemen und das muss jetzt jeder Mitarbeiter dieser Firma machen. Da muss man einfach mal ein bisschen gucken, was für Verantwortung haben die Leute in den einzelnen Abteilungen, was für einen technischen Kenntnisstand und wo sind da noch so Diskrepanzen, wo man mit ein bisschen Schulung nachhelfen kann, dass da weniger passiert.
Okay, gibt es aber so, also sie sollten dann am Bedarf angepasst sein, aber gibt es so eine Kernbotschaft, die jedes IT-Sicherheitstraining haben sollte und Themenblöcke, die auf jeden Fall drin sein sollten?
Also die Themenblöcke sind natürlich sehr, sehr viel an den Büroalltag angelehnt. Also wie gehe ich mit E-Mails um? Worauf muss ich bei meinem Browser achten? Auch was heißt denn dieses Zertifikatszeichner-Schloss da oben in der Statuszeile vom Browser? Dann natürlich, was mache ich mit Passwörtern? Wie speichere ich die? Warum schreibe ich die nicht auf Post-its und klebe es an Monitor oder unter die Tastatur? Passiert ja auch leider auch noch. Dann, warum ich regelmäßig Updates machen soll, warum ich nicht unbekannte USB-Sticks einstecken soll. Dann auch Datenschutz in dem Rahmen, wie es im Bereich Cybersicherheit notwendig ist. Also wer sollte denn über was wissen, über was Bescheid wissen? Wer sollte denn welche Passwörter kennen? Warum sollte ich mein Passwort nicht mit Kollegen teilen? Datenschutz auch in beide Richtungen, also auch umgekehrt für den Arbeitgeber. Was mache ich denn, wenn einem Arbeitnehmer was passiert und ich habe jetzt die Richtlinien, wer was wissen darf, zu eng gefasst? Also kann mir ja Know-how verloren gehen. Das muss man natürlich auch vermeiden. Und auch so Sachen wie Kleinigkeiten, wie ich, wenn ich Fotos von meinem Arbeitsplatz auf Social Media poste, sollte möglichst nicht im Hintergrund irgendein Bildschirm mit sensiblen Daten auf sein oder sowas. Ne? Und das ganze Thema Social Engineering, das wir am Anfang hatten, also Schwachstelle Mensch, also vorsichtig sein bei Besuchern, bei Leuten in der Firma, die ich nicht kenne, bei Anrufen von Leuten, die ich nicht kenne und so weiter.
Ja, okay, das waren jetzt einige Themenblöcke. Wenn du jetzt so nochmal so eine Kernbotschaft mitgeben möchtest, so das sollte in einem Training drin sein, also so ein Satz.
Das Wichtigste im Bereich Cybersicherheit ist für mich, dass man sich überlegt, wer könnte was mit meinen Daten anfangen und warum sollte ich sie jemand anvertrauen oder nicht.
Super, vielen Dank für das spannende Interview. am Schluss vom Podcast, wir sind jetzt schon auch am Ende angelangt, kommen immer noch zwei persönliche Fragen. Und das erste wäre, kannst du unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung jetzt zum Thema Cybersecurity oder auch zu einem anderen Thema richtig angehen sollen?
Naja, am effizientesten oder effektivsten ist eine Weiterbildung, wenn man Spaß dran hat. Also ich würde sagen, man sollte sich einfach die Themen rauspicken, die einen interessieren und das auch auf eine Art und Weise sich dann anschauen, mit der man was anfangen kann. Ob das jetzt ist, dass man ein Buch dazu liest, das muss ja kein Fachbuch sein, das kann auch einfach mal interessehalber zum Beispiel die Biografie von Edward Snowden sein oder sowas. Mhm. Da stehen auch viele spannende Dinge drin. Oder bei anderen funktioniert vielleicht eher so YouTube-Videos als Informationsquelle, was über spektakuläre Hacks. Alles, was das Interesse weckt, ist natürlich gut, weil das eine gute Basis dafür ist, dass man sich auch weiter für das Thema interessiert und sich weiter damit beschäftigt.
Ich lese tatsächlich gerade von dem Anwalt von Edward Snowden die Biografie oder die Geschichte.
Die kenne ich jetzt noch gar nicht. Glenn Greenwald oder wer?
Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Ich habe die ersten drei Seiten erst
gelesen. Nee, es war auch nicht der Anwalt. Okay, gut. Nee, okay, das war der Journalist. Ich habe es gerade verwechselt. Gut. Schneid mal raus. Also
und dann noch, wen nominierst du als potenziellen Podcast-Gast zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung und E-Learning?
Also ich bin ja ein großer Fan von Wissenschaftsformaten für Kinder. Ich habe schon mal für den Kinderkanal eine Sendung gemacht über das Thema Hacken und ich habe auch schon mit dem Christoph von der Sendung mit der Maus zusammen was gemacht. Ich fände es total schön, wenn ihr mal jemand von der Sendung mit der Maus oder so irgendjemand einladet, der jetzt nicht vielleicht mit E-Learnings oder so zu tun hat, aber seit 30 bis 50 Jahren, je nachdem wer es ist, sich einfach damit beschäftigt, wie kommuniziert man irgendwas so einfach, dass Kinder das auch schon verstehen.
Das ist sehr spannend. Ja, cool. Vielen Dank dann an der Stelle für das Interview.
Ja, gerne.
Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs. Wenn ihr euch noch weiter mit dem Thema Cybercrime beschäftigen wollt, möchte ich euch an der Stelle noch das neue EMC Serious Game Cybercrime Time ans Herz legen. Unter im-c.de/cybercrime könnt ihr dieses kostenlos spielen. In dem Sinne, stay tuned!